Mein Thema heute lautet die Aufgabe der Adventszeit. Und dazu lese ich den Bibelvers aus Psalm 68, Vers 5. Singet Gott, Lob singet seinem Namen. Machet Bahn dem, der durch die Wüste herfährt. Er heißt Herr und freut euch vor ihm. Vor jedem großen christlichen Fest gibt es eine Vorbereitungszeit. So werden Karfreitag und Ostern zum Beispiel eingeleitet durch die sogenannte Passionszeit. Und auch vor Weihnachten gibt es so eine Vorbereitungszeit, nämlich die Adventszeit, die mit dem ersten Advent beginnt. Diese Zeit sollen wir nutzen, um uns rechtzeitig auf das kommende Fest einzustellen. Sonst rauscht es einfach an uns vorüber und wir empfangen nicht den Segen, den wir eigentlich empfangen sollen. Wir leben ja in einer Welt, in der sich die meisten Menschen von Gott gelöst haben. Sie sind gerade auch in der Adventszeit mit so vielen anderen Dingen beschäftigt, die sie ganz und gar in Anspruch nehmen. Die Ladenbesitzer und Geschäftsinhaber fürchten in diesem Jahr besonders um ihr Weihnachtsgeschäft, das sicherlich wegen Corona nicht so üppig ausfallen wird wie sonst. Die Kinder erwarten sehnsüchtig jetzt den Nikolaus und sind schon ganz gespannt auf die Geschenke, und die Erwachsenen hetzen hin und her, um die letzten Besorgungen zu machen. Sie rennen durch die Kaufhäuser und bestellen online noch irgendwelche Sachen und kaufen dies und das ein. Zu Hause backen sie wie wild Weihnachtsplätzchen und schließlich muss man ja auch noch für ein festliches Essen an den Feiertagen sorgen. Das ist in diesem Jahr auch nicht so ganz leicht, da 3,5 Tage die Geschäfte über Weihnachten geschlossen sind. Das alles braucht Zeit. Da ist für Gott einfach kein Platz mehr. Wenn Gott hereinkommen will in diese Welt, rufen ihm die Leute entgegen: Bedaure, diese Wohnung ist schon vermietet. In meinem Terminkalender ist keine Stunde mehr frei. Hier sind alle Plätze ausverkauft. Wenn die Menschen doch wüssten, wen sie da draußen stehen lassen. Er heißt Herr, so steht es in dem Bibelwort. Es ist also der allmächtige, barmherzige, liebende Gott, der sich da zu uns auf den Weg macht. Dieser Gott hat ein ganz großes Interesse an uns. Er will mitten in unser Leben hineinkommen, aber er drängt sich nicht auf. Er steht vor der Tür und klopft an. Aber wir überhören dieses leise Klopfen bei all dem Lärm und der Hektik, die uns umgibt. Jetzt aber soll es bald Weihnachten werden, und da ruft uns diese wunderbare Adventszeit dazu auf, uns auf das Fest vorzubereiten, damit es ein, naja, ich sag mal einigermaßen fröhliches und gesegnetes Weihnachten wird. Die Adventszeit hat wirklich etwas Besonderes an sich. Wir überlegen, wie wir anderen eine Freude machen können, und wir bereiten das liebevoll vor. Aber fehlt nicht gerade dabei schon die Hauptsache? Wie aber können wir nun die Adventszeit so gestalten, dass wir gut auf das kommende Fest eingestellt sind? Der Bibeltext, dieser eine Vers aus den Psalmen, nennt uns drei Dinge. Singet Gott, Lob singet seinem Namen. Das ist das Erste. In vielen Kirchen läuten an jedem Sonntag und erst recht an jedem Feiertag die Glocken. Die Welt soll merken, jetzt kommt etwas Besonderes. In vielen Gottesdiensten ist vor der Predigt meistens eine Anbetungszeit. Ich finde das eine schöne Sache. Die Gemeinde stimmt sich praktisch mit fröhlichen Liedern und Gebeten ein auf Gottes Wort. Die Predigt wird nicht durch eine Glocke eingeläutet, sondern sozusagen eingesungen. Und genauso muss Weihnachten eingesungen werden. Da soll das Lob Gottes nicht nur oben auf dem Kirchturm, auch nicht unten im Gottesdienstraum, sondern auch in den Herzen und Häusern der Menschen aufklingen. Singet! Das ist kein Jodler eines einzelnen Bergsteigers in den Alpen. sondern das ist ein großer Chor von unzähligen Leuten, die gemeinsam ihre Stimmen erheben und miteinander singen. Wem gelten diese Lieder? Singet Gott. Sie singen also für Gott. Sie möchten mit ihren Liedern Gott ehren. Die meisten Schlagersänger heute singen für sich selbst, um sich selbst darzustellen und um sich damit ihre Brötchen zu verdienen. Es mag vielleicht ein paar wenige geben, die das auch ganz selbstlos tun, um anderen eine Freude zu bereiten. Etwa wenn sie in Kirchen oder Sälen etwas zum Besten geben oder auch im Fernsehen. Hier aber werden wir aufgerufen, singet Gott. Bei vielen Leuten ist Gott ganz in der Versenkung verschwunden. Gott muss wieder zum Thema Nummer 1 werden, dazu soll diese Vorbereitungszeit auf Weihnachten helfen. Einmal uns, die wir behaupten, Christen zu sein, da ist die Adventszeit eine gute Gelegenheit, sich einmal zu fragen, ist Gott wirklich die wichtigste Person in meinem Leben? Tue ich alles, was ich tue, für ihn? Und andererseits haben wir im Advent die Chance, andere durch unsere Lieder an Gott zu erinnern und sie zu einem Leben mit ihm einzuladen. Vielleicht indem wir in diesem Jahr ein Advent singen auf unserem Parkplatz vor dem Gemeindehaus mal machen und dort Weihnachtslieder singen, vielleicht verbunden mit einer kleinen Andacht. Gott zu loben, das ist die Aufgabe der Christen in der Welt, aber nicht nur in der Adventszeit natürlich. Im Psalm 34, Vers 2 heißt es, ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer in meinem Munde sein. Gott immer loben, und zwar jeden Tag, das ist eine gute Sache. Wenn ich am Morgen aufstehe und meine Zeit mit Gott habe, dann schnappe ich mir meine Gitarre, oder ich setze mich im Pastorenbüro ans Klavier und schmettere ein paar Anbetungssongs. Mir ist das wichtig geworden, jeden Tag, so weit wie möglich, mit dem Lob Gottes zu beginnen. Auf einem Missionstag traf ich einmal einen Bekannten. Wir hatten uns da vor einem halben Jahr etwa auf einer Gemeindefreizeit kennengelernt. Dort hatte ich auch davon erzählt, wie wichtig es mir ist, jeden Tag mit einem Loblied zu beginnen. Nun kam dieser Mann freudestrahlend auf mich zu und sagte, Rainer, weißt du noch, wie du uns damals erzählt hast, dass du jeden Tag mit Lobpreis anfängst? Ich mach das jetzt auch und stell dir vor, es stimmt wirklich, das bringt unheimlich viel. Darüber habe ich mich dann über dieses Votum sehr gefreut. Es ist tatsächlich so, wenn wir anfangen, Gott zu loben, dann bringen wir ihm Ehre und wir selber werden dadurch auch aufgebaut. Ich mache euch Mut, das wirklich jeden Tag zu tun und zu üben. Es lohnt sich. Aber jetzt kommt Weihnachten. Da soll es noch einmal in besonderer Weise heißen, preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Lob singet seinem Namen. Jetzt soll dieser Name Gottes einmal wichtiger werden als der Name all der Politiker, all der Sportler, all der Filmstars und sonstiger Unterhaltungskünstler, die in den Jahresrückblicken im Fernsehen da auch immer wieder genannt werden. Sein, also Gottes Name, soll in aller Munde sein, sein Name, so wie er uns in der Bibel offenbart ist. Die ganze Bibel hat eigentlich nur die eine Aufgabe, nämlich Gottes Namen, und das heißt, Gottes Wesen zu offenbaren. Das ist die Botschaft der Bibel. Gott ist nicht mehr der große Unbekannte. Er ist nicht mehr ein Etwas, eine undefinierbare Größe, die sich jeder so oder so vorstellen kann. Es gibt nur den einen, einzigen Gott. Und den können wir uns nicht ausdenken und so zurechtstutzen, wie wir ihn gerne hätten. Dieser Gott ist eine Person mit einem Namen. Und es hat ihm gefallen, uns seinen Namen zu enthüllen. Ich habe mich bei diesem Gedanken erinnert an die Geschichte, als sich Gott im brennenden Dornbusch dem Mose offenbart. Da hat Mose Gott gefragt, wie heißt dein Name? Was soll ich dem Volk Israel sagen, wenn es nach deinem Namen fragt? Da antwortet Gott, ich werde sein, der ich sein werde. Das ist mein Name. Gott will Mose damit etwa Folgendes sagen. Du wirst mich schon kennenlernen. Ich werde mich als euer Gott erweisen und an meinen Taten werdet ihr mein Wesen erkennen. Wenn wir nun einmal die Geschichte des Volkes Israel im Alten Testament studieren, lernen wir vielfältige Wesenszüge und Eigenschaften Gottes kennen. Wir lernen Gott kennen als den, der Bedürftige versorgt. Oder er ist der Ratgeber und Freund, der sein Volk den richtigen Weg führt. Oder er ist der Erzieher, der seine ungehorsamen Kinder liebevoll zurechtweist und sie wieder zurechtbringt. Oder er ist der Erlöser, der sein Volk aus der Gefangenschaft befreit. Oder der Tröster, der verzagte und traurige Menschen wieder aufrichtet. Oder der Beschützer, der seine Leute vor feindlichen Angriffen verteidigt. Oder der Herrscher, der durch Zeichen und Wunder seine Macht demonstriert. Aber Gott offenbart sich nicht nur in Taten, sondern zuletzt auch in einer Person, nämlich in der Person Jesus Christus. Das ist der Höhepunkt der Enthüllung Gottes. In Jesus kommt das ganze Wesen Gottes zum Vorschein. Da sehen wir Gott sozusagen ins Herz. Wenn wir einmal Jesus anschauen und betrachten, wie er mit Menschen umgeht, dann wird eine Eigenschaft Gottes ganz deutlich. Gott ist Liebe. Nichts als lauter, barmherzige, geduldige, selbstlose Liebe. An Jesus wird sichtbar, wie rücksichtsvoll, zartfühlend, gütig, aufmerksam und großzügig Gott ist. Singet Gott, Lob singet seinem Namen. Das Wesen Gottes also sollen wir besingen. Wir sollen darüber staunen und jubeln, wie freundlich und gut Gott ist. Und zwar dadurch, dass wir fröhlich Lieder zur Ehre Gottes singen. Zur Adventszeit gehört das Singen unbedingt dazu. Dazu gehören die Lieder, die den Namen Gottes groß machen. Den Namen dessen, der an Weihnachten erschienen ist. Singen wir eigentlich noch als Familien in der Adventszeit oder dann auch beim Weihnachtsfest? Oder fällt das unter den Tisch, weil wir so viele andere Sachen zu tun haben? Wir sind mit so vielen anderen Dingen beschäftigt, dass wir gar nicht mehr zum Singen kommen. Oder kann es sein, dass es uns zu kindisch ist, diese alten Advents- und Weihnachtslieder zu singen? Ich denke, unsere Kinder haben hier eine große Aufgabe. Sie sollen es vor allem sein, die Weihnachten einsingen. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du dir ein Lob zugerichtet, heißt es im Psalm 8. Die Lieder der Kinder sind eine Macht gegen all die Gottlosigkeit, die Gottes Namen vergisst und verschweigt. Es mag Leute geben, die den Namen Gottes lächerlich machen und in den Schmutz ziehen. Es mag Leute geben, die aus Weihnachten ein Fest machen, das seinen eigentlichen Inhalt verloren hat. Aber die Kinder halten durch ihre Lieder diesen Namen Gottes hoch. Ja, jedes noch so stümperhaft vorgetragenes Weihnachtslied, das erklingt, ist ein Lobpreis Gottes. Deshalb sollten wir viel mit unseren Kindern singen. Gerade jetzt in der Adventszeit oder vielleicht könnten wir das auch als ganze Familien tun. Ein Lied pro Tag miteinander singen. Jung und alt bereitet sich singend auf Weihnachten vor. Das wäre doch eine tolle Sache. Wir können uns natürlich auch allein oder zu zweit mit fröhlichen Liedern auf Weihnachten einstimmen. Vielleicht jeden Morgen bis Weihnachten ein Adventslied singen. Aber damit allein ist die Vorbereitung auf Weihnachten noch nicht getan. Es kommt noch ein zweiter Punkt. Machet Bahn dem, der durch die Wüste herfährt. Es gibt zwei große Adventsprediger, von denen wir lernen können, wie ernst und radikal alle Weihnachtsvorbereitung sein müsste. Das ist einmal Johannes der Täufer und vor ihm der Prophet Jesaja. Gerade Jesaja zeigt uns sehr anschaulich, wie wir uns auf Weihnachten vorbereiten können. In Jesaja 40 entwirft er ein ganz großartiges Bild. Da steht ein Prediger in der syrisch-arabischen Wüste und ruft dem Volk zu: Bereitet dem Herrn den Weg. Über dieses unwegsame, öde Gelände mit seinen vielen Höhen und Tiefen soll eine große Heerstraße gebaut werden, eine Autobahn, so würden wir heute sagen. Sie soll gebaut werden, denn Gott ist unterwegs zu seinem Volk, das sich gerade in der babylonischen Gefangenschaft befindet. Wenn im alten Orient ein König oder ein Feldherr im Anmarsch war, dann wurden die Straßen, die er benutzen wollte, eingeebnet und begradigt. Das heißt, alle Hindernisse wurden aus dem Weg geräumt, damit der König mit seinem Gefolge sicher durchs Land ziehen konnte. An diese Sache denkt Jesaja, wenn er dem angefochtenen Volk die Botschaft verkündet: Bereitet den Herrn den Weg. Und daran denkt auch der Beter in dem Psalm. Anders gesagt heißt das: Baut eine ebene, gerade Straße, denn Gott, der Herr, ist im Anmarsch. Gott wird hier bezeichnet als der, der durch die Wüste fährt. Schon einmal ist Gott vor seinem Volk her durch die Wüste gezogen. Damals ist Gott seinem Volk vor allem in dreifacher Weise begegnet. Zunächst einmal war er der Versorger. Er hat sich um die alltäglichen Bedürfnisse der Leute gekümmert. Er hat dafür gesorgt, dass sie jeden Tag genug zu essen und zu trinken hatten. Die ganzen harten Jahre in der Wüste hat das Volk Israel niemals Hunger gelitten. Gott selbst hat dafür gesorgt. Dann war Gott auch der Beschützer. Er hat sein Volk vor räuberischen Nomaden verteidigt. Denken wir nur an den Kampf gegen die Amalekiter. Da siegt das Volk Israel allein deshalb, weil Gott das Gebet des Mose erhört. Ja, Gott hat sein Volk bewahrt und sicher in das verheißene Land gebracht. Er war auch der Führer. Er hat dem Volk immer wieder den richtigen Weg durch die Wüste gezeigt. In der Nacht konnten sich die Leute an einer Feuersäule orientieren, am Tag an einer Wolke. Niemals hat sich das Volk verirrt, denn Gott ging immer voraus. So haben die Israeliten Gott damals erlebt, als er sie aus Ägypten herausführte. Und genau dieser Gott ist auch jetzt im Anmarsch. Aber jetzt kommt er als Herrscher, als König, als Befreier, wie ein siegreicher Held zieht er heran. Deshalb der dringende Aufruf an das Volk: Macht Bahn dem, der durch die Wüste herfährt. Eine Autobahn zu bauen ist gar nicht so leicht. Ich stell mir vor, dass das in Israel noch sehr viel schwieriger ist als bei uns. Da müssen Felsen mit Dynamit gesprengt und Hügel eingeebnet werden. Da werden Sümpfe ausgetrocknet und mit frischer Erde aufgefüllt. Schmale Pfade werden zu einer breiten Straße erweitert. Dann kommt die Planierraupe und verteilt gleichmäßig die Erde. Zum Schluss wird dann die Straße geteert, die Fahrbahn markiert und die Leitplanken und Schilder angebracht. Nun hatten die damals noch nicht die technischen Möglichkeiten wie wir heute. Die Arbeit war also noch umso beschwerlicher. Vielleicht konnten die Leute damals nur mit Pickel und Kreuzhacke arbeiten. Und das in der Wüste bei glühender Hitze. Das war also ziemlich hart. Genau mit diesem Bild rufen uns Jesaja und auch der Beter des Psalms auf, uns auf die Ankunft Jesu Christi vorzubereiten. Was bedeutet dieses Bild? Sicherlich sollen wir nicht alle Morgen losgehen und Straßen bauen. Nein, die Wegbereitung für Weihnachten muss in unseren Herzen geschehen. Da heißt es: baut eine Straße, räumt die Steine aus dem Weg, stellt ein Schild auf, dass die Völker es sehen. Wir sollen also alles ausräumen, was dem Kommen Jesu im Weg steht. Unsere steinharten Herzen, die so unempfänglich sind für sein Reden. Unsere Gleichgültigkeit und unseren Trotz, der nichts von Gott wissen will und gegen ihn rebelliert. Unseren Zweifel und unseren Unglauben, der nicht mit Gott rechnet, sondern lieber selber alles in die Hand nimmt. Unsere Bosheit und Gehässigkeit, die wir anderen Menschen gegenüber an den Tag legen. Das alles sind Hindernisse, die dem Kommen Jesu im Wege stehen. Wenn wir die nicht ausräumen, kann Jesus unsere Herzen nicht erreichen. Und dann werden wir auch nicht den Segen von Weihnachten empfangen. Wie schaffen wir nun diese harten Steine weg? Zunächst einmal müssen wir radikal umdenken. Wir wenden uns nicht von Gott ab, sondern wir wenden uns ihm zu. Das meint auch Johannes der Täufer, wenn er sagt, kehrt um, ändert euch, denn Gott will jetzt sein Werk vollenden und seine Herrschaft aufrichten. Wir brauchen also diese Entschlossenheit zur Umkehr. Es muss den Punkt geben, wo wir sagen, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen, auch wenn der Weg noch so schwer ist. Dann bekennen wir Gott unsere Sünde im Gebet. Wir empfangen Vergebung, denn wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Gott treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt. Ja, und dann üben wir einen neuen Lebensstil ein. Aus Trotz und Rebellion wird Gehorsam, aus Zweifel wird festes Vertrauen und aus Bosheit wird Liebe. Das ist oft eine harte Arbeit. Schlechte Gewohnheiten auszubügeln, kostet Zeit und Kraft. Da kommt man manchmal ganz schön in Schwitzen, aber es lohnt sich. Wir sind dann wirklich so vorbereitet, dass Jesus bei uns einziehen kann. So ist die Adventszeit eine große Herausforderung. Wir sind nämlich gefragt, wo muss ich in meinem Leben ganz konkret zu Gott umkehren? Das ist eine wichtige Frage. Nehmen wir uns doch einmal in den nächsten Wochen Zeit, darüber intensiv nachzudenken. Und wenn uns der Heilige Geist auf bestimmte Punkte stößt, dann packen wir es doch entschlossen an, das zu ändern. Nun ist die Adventszeit nicht nur eine ernste Zeit, sondern sie ist auch eine sehr frohe Zeit. Denn nun kommt das Dritte, wozu uns das Bibelwort aufruft. Freut euch vor ihm. Oder anders sogar, jauchzet vor ihm. Vielleicht ist Weihnachten deshalb nicht, was es sein sollte, weil wir die Kunst verlernt haben, uns so von ganzem Herzen zu freuen. Auch dazu haben wir bei all der Hetze einfach keine Zeit. Wir kennen nur noch die aufpeitschende Freude, den kurzen Rausch, auf den dann der Katzenjammer folgt. Wenn meine Lieblingsmannschaft am Samstag ein Fußballspiel gewinnt, dann bin ich im ersten Moment total begeistert. Ich freue mich über die Tore, die die Spieler geschossen haben und schalte von einem Sender zum anderen, um die Tore noch einmal zu sehen. Aber wie lange hält diese Freude? Sie reicht genau bis zum Montagmorgen. Also bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann nochmal die Zeitung aufschlage oder ins Internet schaue, um mir nochmal die Fußballergebnisse und die Bundesliga-Tabelle anzuschauen. Dann ist diese Freude eigentlich verflogen. Jedenfalls denke ich nicht mehr groß über das Spiel am Samstag nach. Das ist Freude für einen Augenblick. So eine momentane Freude, die kennen wir alle. Aber wir kennen nicht die Freude, die so recht von Herzen kommt und andere ansteckt. Und wir kennen nicht die Freude als Dauerzustand, als Grundstimmung unseres Lebens. Oh ja, manche Leute geben sich immer fröhlich und unbeschwert. Man hat den Eindruck, die sind immer gut drauf. Wo die sind, da ist es immer lustig. Aber ich bin da misstrauisch. Manche Leute verbergen ihre Freudlosigkeit, ihre Verzweiflung, ihre innere Leere hinter einer fröhlichen Maske. Da sieht es in ihrem Herzen ganz anders aus, als sie sich nach außen hingeben. Da kommt ein Patient zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich bin oft so schwermütig. Können Sie mir nicht ein Mittel gegen meine Depressionen verschreiben? Da sagt der Arzt, nehmen Sie das Leben doch nicht so schwer. Unternehmen Sie mal was. Gehen Sie doch am Abend einmal zu dem großen Komiker, der gerade im Zirkus auftritt. Da erwidert der Mann, dieser Clown bin ich selber. Ich bin davon überzeugt, dass hinter mancher Fröhlichkeit mehr Traurigkeit, Lebensüberdruss und Mutlosigkeit steckt, als wir uns denken. Die Leute jagen von einem Vergnügen zum anderen. Das ist ja in unserer heutigen Erlebnisgesellschaft auch gar nicht so schwierig. Und sie erhoffen sich davon Glück und Zufriedenheit. Aber was bleibt wirklich, wenn das Vergnügen mit einem Schlag vorbei ist? Wenn man nicht mehr so kann, wie man eigentlich will, keine Party mehr feiern kann, wie das jetzt in der Corona-Zeit ja auch verboten ist. Ist diese Freude, die man da erlebt, bei diesen Vergnügungen, wirklich eine Freude, die durchs Leben trägt? Ich glaube nicht. Die Menschen wenden sich heute zunehmend von Gott ab. als ob er ein Spielverderber und Miesepeter wäre, der uns nicht die Freuden des Lebens gönnt. Dabei erschallt doch in der ganzen Bibel immer wieder der Ruf, freut euch. Und gerade die Weihnachtsbotschaft heißt doch, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk zuteil werden soll. Freuen kann man sich nur, wenn ein echter Grund zur Freude vorliegt und den kennt, und nennt uns die Bibel auch. Euch ist heute der Retter geboren. Aber gerade um diese Botschaft machen die Menschen heute einen großen Bogen, als ob Jesus uns jede Freude am Leben wegnehmen würde. Dabei ist es doch gerade dieser Jesus, der uns vollkommene Freude schenken will, Freude, die auch dann noch bleibt, wenn man in Schwierigkeiten steckt. Der Apostel Paulus, der ja nun viel Schweres in seinem Leben erlebt hat, ruft noch aus dem finsteren Gefängnis in Rom der Gemeinde zu Philippi zu: Freut euch in dem Herrn alle Zeit, und abermals sage ich, freut euch. Können wir uns das vorstellen? Dieser Mann, der da in einem dunklen, stinkigen Loch eingebuchtet ist und jeden Augenblick mit dem Todesurteil rechnen muss, der spricht von der Freude. Aber merken wir, er sagt nicht, freut euch, wenn es euch schlecht geht. Freut euch über eure Probleme und Nöte. Nein, so redet Paulus nicht. Er weiß selbst, dass das völlig unmöglich ist. Paulus sagt etwas anderes, nämlich freut euch vor ihm. Freut euch über den Herrn. Freut euch über das, was er euch Gutes getan hat. Freut euch über das, was er euch für die Zukunft versprochen hat. Wenn wir uns das einmal vor Augen halten, was uns durch Jesus alles geschenkt ist, dann haben wir auch in der größten Not Grund, uns zu freuen. Diese Freude kennt die Welt nicht. Und darum ist Weihnachten bei vielen auch so trostlos und öde. Da ist keine echte Freude, sondern eher Trübsinn, Angst, Streit und Zank. Und weil das so ist, soll es gerade jetzt in der Adventszeit bei den Christen umso mehr heißen, freue dich, o Christenheit. Vielleicht ist es deshalb so dunkel und finster in dieser Welt, weil wir Christen unseren Auftrag nicht recht erfüllen. Weil wir nicht in dieser Welt stehen als fröhliche Leute, von denen Freude ausstrahlt, ansteckende, freimachende, überwindende Freude. Eben etwas von dieser großen Freude, die allem Volk zuteil geworden ist durch die Geburt Jesu Christi. Wenn wir die Botschaft von der Erlösung und Versöhnung ernst nehmen würden, dann müsste von dieser Freude etwas zu spüren sein. Gott sei Dank gibt es auch fröhliche Christen, die diese Freude in sich tragen, die froh und zuversichtlich ihren Weg gehen, bis sie getrost sterben. Mir stehen da einige Leute vor Augen, die auch in der dicksten Not nicht den Mut verlieren und trotzdem danken und loben können. Von ihnen möchte ich lernen, was es heißt, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Das sind also die drei Aufgaben, die uns die Adventszeit stellt. Singet, machet Bahn, freut euch. Aber schließlich hängt es nicht von uns ab, dass recht Weihnachten wird. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Deshalb lasst uns freuen und fröhlich sein. Warum ist Weihnachten ein so unvergleichlich schönes Fest? Weil Gott zu uns kommt als Versorger und Beschützer, Führer und Herr. Weil er mitten hineinkommt in unseren Alltag, in unsere Probleme. Und weil er die Herrschaft in unserem Leben übernehmen will. Er heißt Herr. Da können wir nur anbetend stehen vor der unaussprechlichen Gabe, die Gott uns schenkt. So richtig Weihnachten wird es da, wo Gott persönlich zu uns kommt. Wir wollen unsere Herzen für ihn öffnen und uns von ganzem Herzen auf ihn freuen. Amen.